Ja, zweischneidig ist das Thema heute, ja, Schwert oder Frieden. Was hat Jesus uns gebracht? Wir lesen im Matthäusevangelium, Kapitel 10, Vers 34, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Schwert oder Frieden, was hat Jesus gebracht? Jesus war ein Provokateur, ein Herausforderer, ein Aufrüttler. Er hat die unglaublichsten Dinge gesagt, rätselhafte Dinge, harte Dinge zu denen, die sich für gut hielten und liebevolle Dinge zu denen, die wussten und bereuten, dass sie schlecht waren. Dinge, die alle Vorstellungen der Leute auf den Kopf stellten. Dinge, die zu einem neuen Denken und zu einem neuen Verhalten herausforderten. Eines dieser provozierenden Worte haben wir auch hier vor uns. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit wollen wir uns heute Morgen befassen. Schwert oder Frieden, was hat Jesus gebracht? Die Frage ist gerade heute hochaktuell. Nach den von Islamisten ausgeführten Terroranschlägen der letzten Jahre haben Menschen, Christen und auch andere, auf zahlreiche Stellen im Koran aufmerksam gemacht, die die Muslime zum heiligen Krieg gegen die Ungläubigen aufforderten oder auffordern. Das ließen die islamischen Gelehrten natürlich nicht auf sich sitzen. Sie blätterten ihrerseits in der Bibel und hielten der Christenheit Verse unter die Nase, wo ebenfalls zum Kampf aufgerufen wird. Und ein solcher Vers ist Matthäus 10, Vers 34. Von wegen Jesus, der Friedensstifter, sagen sie. Jesus, der Schwertkämpfer. Jesus bringt Krieg über die Welt, nicht Frieden. Er hat es ja selber gesagt. Hat er das wirklich? Das wollen wir jetzt genauer untersuchen. Habt ihr noch im Ohr, wie Jesus seine provozierende Aussage beginnt? Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Aha, das dachten die Leute also. Wenn der Messias kommt, ist Schluss mit Krieg. Dann bricht der große Frieden aus. So dachten nicht nur die Ahnungslosen und die Halbgebildeten, so dachten auch die Jünger von Jesus, und zu denen redet er ja jetzt gerade. So dachten sogar die jüdischen Theologen. Wie kamen sie denn alle dazu, vom Messias Frieden zu erwarten? War das einfach ein Wunschtraum, fromme Fantasie? Ganz und gar nicht. Diese Erwartung basierte auf handfesten Ankündigungen. Und zwar auf Ankündigungen, die Gott selbst gemacht hatte. Ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren, sagte der Prophet Jesaja. Und ein anderer Prophet, Zacharja, sagte: Freu dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Bewohner Jerusalems, seht, euer König kommt zu euch. Er schafft die Pferde und Streitwagen ab, auch die Kriegsbogen werden zerbrochen. Er stiftet Frieden unter den Völkern. Gott selbst kündigt es an, der Messias wird Frieden bringen. Und dann kommt der Messias tatsächlich. Und prompt, noch am Tag der Geburt, kündigen es die Engel wieder an. Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Als Jesus dann in die Öffentlichkeit trat und 3 Jahre lang tätig war, hat er x-mal davon gesprochen, dass er Frieden bringt. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Im Johannesevangelium und ein paar Kapitel weiter hinten. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und in den neutestamentlichen Briefen wird ebenfalls wieder und wieder darauf hingewiesen, Gott ist nicht ein Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, schreibt Paulus an die Korinther. Christus hat uns allen den Frieden gebracht und hat Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden, Paulus an die Epheser. Fast jeder Brief im Neuen Testament beginnt so: Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und noch etwas: In der Bergpredigt fordert Jesus von seinen Anhängern, dass sie Frieden schaffen. Glücklich oder selig, übersetzt es Luther, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Friede, Schwert, ein Gegensatz. Wenn Jesus diejenigen Söhne Gottes nennt, die Frieden stiften, wie könnte dann er, der Sohn Gottes, zum Schwert greifen und für Unfrieden sorgen? Also, die Zuhörer Jesu erwarten zu Recht, dass Jesus, wenn er der Messias ist, Frieden bringt. Sie erwarten es nicht nur, weil das so eine tolle Vorstellung war. Endlich keine Kriege und keine Streitigkeiten mehr, endlich Frieden. Sondern weil Gott es selbst so angekündigt hatte und weil Jesus es bestätigte. Und mitten in diese Festtagsstimmung, in diese hochgestimmte Erwartung hinein platzt Jesus, der Provokateur, der Spielverderber. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Was meint er wohl damit? Wenn wir nur diesen einen Satz hätten, nicht den Frieden, sondern das Schwert, dann könnten wir tatsächlich meinen, Jesus habe vorgehabt, Kriege zu führen. Und so haben es sich manche ja auch vorgestellt, dass der Messias sich zum militärischen Anführer gegen die römischen Besatzungstruppen macht. Jesus als Feldherr, der Schlachten schlägt. Aber an dieser Vorstellung stimmt was nicht. Als die jüdische Regierung eine Schar von bewaffneten Männern losschickte, um Jesus am Ölberg im Garten Gethsemane zu verhaften, greift einer von seinen Begleitern, Petrus, nach seinem Schwert und fängt an, auf die Gegner loszuschlagen. Und wie reagiert Jesus? Freut er sich über diese unerwartete Hilfestellung? Ganz im Gegenteil. Steck dein Schwert zurück, sagt er zu Petrus, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen. Jesus lässt sich festnehmen und vom jüdischen Gerichtshof verhören. Anschließend wird er an den römischen Gouverneur Pontius Pilatus überstellt. Bist du wirklich der König der Juden? Fragt ihn Pilatus. Warum liefert dich dann dein eigenes Volk an mich aus? Was hast du getan? Die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist erstaunlich und aufschlussreich. Du hast recht, ich bin ein König. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Nachzulesen Johannes Kapitel 18. Jesus lässt also keinen Zweifel daran. Er wird nicht mit dem Schwert für seine Sache kämpfen. Und seine Anhänger sollen ebenfalls nicht mit dem Schwert für seine Sache kämpfen. Jesus führt keinen Krieg, um dem Evangelium Geltung zu verschaffen. Er versucht nicht, sich mit Waffengewalt durchzusetzen. Wenn er also zu seinen Jüngern sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, dann redet er nicht vom Krieg. Er muss etwas anders meinen. Mal einen kleinen Einschub. Eben habe ich gesagt, Jesus lehnte es ab, mit dem Schwert zu kämpfen. Das könnte jetzt so klingen, als wäre damit jeder kriegerische Konflikt prinzipiell verboten und verkehrt. Kein Staat darf gegen einen anderen Staat Krieg führen. Nun, diese Schlussfolgerung wäre nicht korrekt. Wenn Jesus Waffengewalt ablehnt, redet er von seinem Reich, einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Er redet nicht davon, wie ein irdischer Staat vorgehen soll, um seine Interessen zu wahren und seine Bürger zu schützen. Er sagt, wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt und bei der Durchsetzung geistlicher Ziele haben weltliche Mittel nichts zu suchen. Wenn also jemand behauptet, ein Land darf keinen Krieg gegen ein anderes Land führen, weil Jesus verboten hat, zum Schwert zu greifen, dann missbraucht er an dieser Stelle Jesu Worte. Er wendet sie auf etwas an, wofür sie nicht bestimmt sind. Anders wäre es, wenn Christen zum Schwert greifen, um Ungläubige zu bestrafen und Länder für das Evangelium zu erobern und das Reich Gottes hier auf der Erde zu verwirklichen. Wer das tut, der hat Jesus gegen sich. Die Kreuzzüge vor 1000 Jahren mögen im Namen Gottes geführt worden sein, aber Gott war trotzdem dagegen. Denn da ging es um sein Reich. Und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mit irdischen Waffen dafür kämpfen will, für den gilt wirklich, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Irdische Reiche werden mit irdischen Waffen verteidigt. Gottes Reich, in Gottes Reich oder für Gottes Reich wird mit geistlichen Waffen gekämpft. Zurück zu unserem Rätselwort. Wenn Jesus sagt, ich bringe das Schwert, dann meint er nicht Waffengewalt und Krieg. Wer ihm etwas anders unterstellt, unterstellt ihm etwas Falsches. Die Kreuzritter konnten sich nicht auf die Aussage berufen und der Islam hat nicht das Recht, das als Argument gegen Jesus anzuführen. Das Christentum ist keine kriegerische Rebellion. Jesus kein Feldherr. Er ist der Friedensfürst. So haben es auch die christlichen Märtyrer aller Jahrhunderte gesehen. Heute gibt es ja in verschiedenen Religionen zahlreiche selbsternannte Märtyrer, die in Wirklichkeit schlicht und einfach Terroristen sind. Bis an die Zähne bewaffnete Selbstmordattentäter. Sie nehmen ihren Tod ganz bewusst in Kauf, um denen, die sie für Feinde halten, Schaden zuzufügen. Kein christlicher Märtyrer hätte Jesu etwas getan. Andere mit in den Tod reißen, um den Feind zu bekämpfen, eine fürchterliche Perversion des Märtyrergedankens. Nein, die Märtyrer unter den ersten Christen und in allen späteren Generationen starben, damit andere leben können. Oder sie starben, weil sie überzeugt waren, dass die Treue zu Gott mehr wert ist sogar als das Leben. Aber zum Schwert zu greifen, um Frieden zu schaffen, auf diese Idee wäre nie einer gekommen. Aber was hat Jesus dann gemeint, wenn er sagte, ich bringe das Schwert? Um das herauszufinden, müssen wir noch ein bisschen länger zuhören. Er hat nämlich weitergeredet. Und für uns heißt das Weiterlesen in Matthäus. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien. Die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Daran wird zuerst einmal deutlich, Frieden ist ein sozialer Begriff. Frieden hat damit zu tun, wie ich mit anderen Personen in meinem Umfeld auskomme. Frieden ist ein Beziehungswort. Es beschreibt, wie es um eine Beziehung steht. Zerrüttete Beziehungen bedeuten Unfrieden. Harmonische Beziehungen bedeuten Frieden. Wenn zwei zerstrittene Parteien sich versöhnen, entsteht Frieden. Wenn Jesus also vom Schwert redet, denkt er an Entzweiung, nicht Entzweiung zwischen Völkern, sondern Entzweiung zwischen einzelnen Menschen. Dieselbe Rede ist auch im Lukas-Evangelium überliefert. Manchmal ist es sehr nützlich nachzuschlagen und zu vergleichen. Lukas 12 kann man nachlesen. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Entzweiung. Hier seht ihr, wie nützlich es ist. Hier steht statt Schwert Entzweiung. Mit einem Federstrich ist der Mythos beseitigt, Jesus sei gekommen, um Kriege gegen feindliche Völker zu führen. Es geht um Entzweiung. Menschen, die sich bis dahin gut verstanden haben, werden sich fremd. Dicke Freunde werden erbitterte Feinde. Und Jesus wählt ein besonders krasses Beispiel, die Familie. Hier haben wir ihn wieder, Jesus, den Provokateur. Die Familie, das ist doch der Kern und das Fundament jeder Gesellschaft. Die Familie ist heilig. Bei uns im Westen hier vielleicht nicht mehr unbedingt, dafür aber umso mehr im Nahen Osten. Wenn irgendwo Frieden herrschen muss, dann doch wohl in der Familie. Hier haben wir die engsten und wichtigsten Beziehungen, die es auf Erden gibt. Treibe einen Keil zwischen Mann und Frau. treibe einen Keil zwischen Eltern und Kinder und du zerstörst die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Nie würde es in der nahöstlichen Kultur einen Sohn wagen, gegen seinen Vater zu rebellieren. Der Vater ist der Hausherr, was er sagt, wird gemacht. Und was sagt Jesus? Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien. Wie bitte? Das soll der Messias sein? Ein Entzweier statt ein Versöhner? Man hört die Leute förmlich nach Luft schnappen vor Empörung. Ich bin gekommen, um die Tochter mit ihrer Mutter zu entzweien und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Naja, das mit der Schwiegermutter und der Schwiegertochter könnten manche noch nachvollziehen. Oder warum gibt es sonst so viele bitterböse Witze über diese Beziehung? Es soll ja Familien geben, wo es gerade bei Schwiegerbeziehungen noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Naja, aber dass Jesus die Gräben noch vertieft, statt sie zuzuschütten, das ist unerhört. Wie meinte er das nur? Zum Glück hat er immer noch nicht zu Ende gesprochen. Lesen wir also weiter. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wie bitte? Ich soll Jesus mehr lieben als meine Mutter, mehr als meine Kinder, mehr als meine Frau? Das ist der Gipfel der Provokation. Was bildet sich dieser Jesus nur ein? Für wie wichtig hält er sich denn? Wer ist Jesus, dass er sich so über die Familie stellen darf? Wer ist Jesus, dass er eine solche bedingungslose, absolute Bindung an seine Person fordern darf? Ist er größenwahnsinnig? Oder ist er wirklich so bedeutend? Wir kennen die Antwort. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist nicht einfach ein Mensch unter Menschen. Er ist Gott und Mensch zugleich und deshalb steht er über allen Menschen. Beim Frieden geht es um Beziehungen, haben wir gesagt. Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Was Jesus hier macht, ist Folgendes. Er bringt noch eine Person ins Spiel. Er zeigt uns noch jemand, mit dem wir eine harmonische Beziehung leben müssen, wenn wir wirklich Frieden haben wollen. Und dieser jemand ist Gott. Gott, der uns in der Person von Jesus Christus gegenübertritt. Von allen Personen, mit denen ich Kontakt aufnehmen kann, ist Gott die wichtigste. Unter allen Beziehungen, die ich pflegen muss, hat die Beziehung zu Gott absoluten Vorrang. Nun, wenn alle das so sehen würden, gäbe es da keinerlei Probleme. Wir hätten alle harmonische Beziehungen zu Gott und harmonische Beziehungen zueinander. Wir hätten Frieden mit Gott und Frieden untereinander. Das sehen aber nicht alle so. Diese Welt ist keine gute Welt. Die Menschen sind keine guten Menschen. Die meisten wollen nichts von Gott wissen. Sie wollen sich ihm nicht unterstellen. Sie fragen nicht nach seinen Plänen. Sie wollen nicht hören, dass sie vor ihm schuldig geworden sind. Sie schauen nach links und nach rechts. Sie versuchen, mit ihren Familien klarzukommen und mit ihren Nachbarn und Kollegen. Aber sie schauen nicht nach oben. Vielleicht, weil sie nicht wissen, dass es da oben noch jemand gibt. Vielleicht aber auch gerade, weil sie es wissen. Deshalb redet Jesus so provokativ. Er will seine Zuhörer aufrütteln, damit sie Stellung beziehen. Ihr wollt Frieden? Dann müsst ihr euch als erstes um Frieden mit Gott bemühen. Frieden mit der Familie ist wertvoll, aber eines Tages hat es damit ein Ende. Die Beziehung zu Gott ist eine Beziehung für die Ewigkeit. Wenn die Beziehung zu Gott nicht geklärt ist, ist das Schuldproblem nicht gelöst. Und dann werdet ihr die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Für immer von Gott getrennt. Die Bibel nennt das Hölle. Für immer mit Gott verbunden, das nennt die Bibel Himmel. Und deshalb ist die Beziehung zu Gott wichtiger als jede andere Beziehung. Jesus hat zur Veranschaulichung die Familie ins Spiel gebracht. Nehmen wir einmal an, eine ganze Familie hört gemeinsam die Aufforderung von Jesus, folgt mir nach. Der Sohn begreift den Ernst der Lage, begreift, dass er Jesus braucht, möchte Frieden mit Gott schließen und legt sein gesamtes Leben in die Hände von Jesus. Der Vater ist ebenfalls aufgefordert, aber er macht nicht mit. Er ist zu stolz. Er ist nicht bereit, seine Vergangenheit zu bereinigen und seine Zukunft unter Gottes Führung zu stellen. Er lehnt ab. Bei seiner Frau ist es genau umgekehrt. Sie ist sofort von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. So klar wie Jesus hat sie noch nie jemand von Gott, dem Vater im Himmel, reden gehört. Die Tochter ist sich schnell im Klaren, dass sie einiges in ihrer Lebensführung ändern müsste. Und das passt ihr nicht. Sie komplimentiert Jesus aus ihrem Leben heraus. Fazit: Zwei stehen, bildlich gesprochen, auf und gehen mit Jesus davon. Zwei bleiben sitzen. Das sind jetzt buchstäblich die Sitzenbleiber. Mit einem Mal läuft ein Riss durch die Familie. Vorher waren sich alle mehr oder weniger einig. Man lebte gut bürgerlich und ziemlich anständig. Man tat Recht und scheute niemand. Man hatte Frieden untereinander. Doch dann wird die Familie mit Jesus konfrontiert. Und plötzlich ist sie entzweit. Bei der wichtigsten Sache des Lebens entscheidet der eine so und der andere so. Für den Ehemann sind immer noch Frau und Kinder das höchste Gut, die wichtigsten Bezugspersonen. Bei der Ehefrau hat Jesus den ersten Platz übernommen. Genau das meint Jesus, wenn er sagt: Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich liegt Jesus nichts an der Entzweiung. Natürlich will er keinen Streit in die Familie tragen. Natürlich will er bestehende gute Beziehungen nicht vergiften. Aber die Entzweiung ist unvermeidlich, weil der eine sich für Jesus entscheidet und der andere gegen ihn. Wo Menschen mit Jesus konfrontiert werden, sind sie vor die Wahl gestellt. Sie müssen sich entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Und nicht alle entscheiden gleich. Die einen werden ihn annehmen, die anderen werden ihn ablehnen. So kommt es, dass die Begegnung mit dem Friedensbringer schlechthin zu Streit und Entzweiung führt. Eine interessante kleine Beobachtung: Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben einlässt, macht er die Schwerterfahrung nicht nur mit seiner Umgebung, sondern auch in sich selbst. Er wird feststellen, dass manche Freunde gegen seine Entscheidung protestieren, aber er wird auch entdecken, dass in ihm selbst einiges gegen Gott rebelliert. Im Hebräer steht: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen, alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Die christliche Botschaft sorgt im Innersten des Menschen für Aufruhr. Sie löst einen Krieg der Gedanken und Gefühle aus. Die Bibel ist ein Schwert, das Gut und Böse trennt. Wer sich Gott öffnet, in dem beginnt ein lebenslanger Kampf zwischen dem, was Gott gefällt, und dem, was unserer eigensüchtigen Natur gefällt. Und jedes Mal, wenn wir uns bewusst auf die Seite Gottes stellen, erleben wir neu den wundervollen Frieden, den er uns gebracht hat. Den Frieden, der auf Vergebung und Versöhnung beruht. Übrigens, ist euch aufgefallen, wie ehrlich Jesus mit seinen Jüngern ist? Er möchte doch, dass sie zu ihm halten und für ihn eintreten. Aber er verschweigt ihnen nicht, dass das kein Zuckerschlecken wird. Ihr meint, alle werden mit fliegenden Fahnen zu euch überlaufen, wenn ihr ihnen das Evangelium verkündet? Da habt ihr euch geschnitten. Widerstand werdet ihr erleben und Ablehnung, Hass und Verfolgung. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ihr werdet nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen. Es wird nicht zur großen Verbrüderung aller Menschen kommen. Nein, Ihr werdet erleben, wie meine Botschaft Kontroversen auslöst. Entfremdung, Spaltungen, Unfrieden. Dem Frieden geht das Schwert voraus. Christen haben durch all die Jahrhunderte hin und in unserer modernen Zeit mehr als je zuvor Ablehnung erfahren. Sie müssen den Verlust des Arbeitsplatzes ertragen, Verstoßung und Enterbung durch die Familie, Ächtung durch die Gesellschaft und schließlich den Märtyrertod. Wir hier im ehemals christlichen Abendland stellen eine ganz untypische, glückliche Ausnahme dar. Aus der Zeit der Christenverfolgung in den ersten Jahrhunderten gibt es zahlreiche solche sogenannte Märtyrerakten. Ein besonders bewegender Bericht ist der über die Hinrichtung von Perpetua in Karthago, 203 nach Christus. Es ist erschütternd zu lesen, wie ihr Vater versucht, ihre Standheftigkeit zu brechen. Und es zeigt, wie die natürliche Liebe eines Kindes zu seinen Eltern eine noch größere Anfechtung bedeuten kann als die Todesfurcht. Es steht in einem Buch Christenverfolgung im Römischen Reich. Ich lese mal vor. Als mein Vater in seiner Liebe nicht aufhörte, mit mir zu reden, um mich zum Abfall zu bringen, da sagte ich: Siehst du dieses Gefäß hier, ein Krüglein oder was es ist? Er antwortete: Ich sehe es. Darauf sagte ich: Kann man es wohl anders nennen, als was es ist? Und er sagte: Nein. So kann ich mich auch nicht anders nennen, als was ich bin, eine Christin. Nach einigen Tagen ging das Gerücht, wir sollten verhört werden. Es kam aber aus der Stadt mein Vater, ganz von Gram verzehrt. Er stieg zu mir hinauf, um mich zu Fall zu bringen. Er sagte: Tochter, erbarme dich meiner grauen Haare. Erbarme dich deines Vaters, wenn du mich noch für wert hältst, deinem Vater zu heißen. Wenn ich dich mit diesen Händen zu solcher Blüte des Alters aufgezogen habe, so gib mich nicht dem Spotte der Menschen preis. Blicke auf deine Brüder, blicke auf deine Mutter, blicke auf dein Kind, das nach deinem Tode nicht wird fortleben können. Beuge deinen Sinn, richte uns nicht alle zugrunde. Das sagte er in seiner väterlichen Liebe. Er küsste mir die Hände, warf sich zu meinen Füßen nieder und nannte mich unter Tränen nicht mehr Tochter, sondern Frau. Mich schmerzte das Schicksal meines Vaters, dass er allein von meiner ganzen Familie sich über meine Leiden nicht freuen würde. Übrigens, Jesus hat die Ablehnung durch die Familie nicht nur seinen Jüngern angekündigt. Er hat sie am eigenen Leib erlebt. Seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn, heißt es im Johannes 7, Vers 5. In Matthäus Kapitel 13 sagt Jesus: Ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und in Markus 3 wird berichtet, dass seine Angehörigen einmal versuchten, ihn mit Gewalt nach Hause zu holen, weil sie überzeugt waren, dass er den Verstand verloren hatte. Ist das nicht eigentlich beinahe unbegreiflich? Der edelste, glaubwürdigste, liebevollste Mensch, den es je gegeben hat, wird von seinen eigenen Verwandten für verrückt erklärt. Wir denken immer: Ach, wenn Jesus doch persönlich hier wäre, dann wären alle bestimmt in 0, nichts überzeugte Christen. Ich wäre mir da nicht so sicher. Die Brüder und Schwestern von Jesus hatten alle Möglichkeiten, ihn zu beobachten, sich von seiner Autorität und Aufrichtigkeit zu überzeugen. Und doch lehnten sie ihn ab. Nochmals, Christus hat höchste Priorität. Er kommt noch vor der Ehefrau, vor dem Ehemann, vor den Kindern, vor den Eltern. Keine andere Liebe darf so groß sein, dass sie die Liebe zu Christus hinaus darüber in den Hintergrund tritt. Nun hat sich also ein Mensch entschlossen, ganz zu Jesus zu gehören. Sogar um den Preis, dass seine Angehörigen das nicht begreifen und sich gegen ihn stellen. Frage: Zerstört der christliche Glauben womöglich die sozialen Netze? Reißt er Menschen auseinander? Geht die Liebe zu Gott auf Kosten der Liebe zu den Menschen? Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Überlegt mal, da wendet sich jemand von seiner Familie ab und Gott zu. Er will ab jetzt nur noch seinen Willen folgen. Herr, was möchtest du von mir? Wie soll ich mich gegenüber meiner Familie verhalten? Er betet, er liest die Bibel und da stößt er zum Beispiel auf folgende Worte von Jesus. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Merkt ihr was? Jesus schickt den, der sich von dem Menschen ab und zu ihm hinwendet, zu dem Menschen zurück. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so ist es recht vor dem Herrn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht zu streng, damit sie nicht entmutigt werden. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Mit anderen Worten, die Bibel bindet die Familienmitglieder so fest wie möglich aneinander in gegenseitiger Liebe und Achtung. Sie erlaubt nicht, dass jemand die Liebe zu Jesus zum Vorwand nimmt, um seine sozialen Pflichten zu vernachlässigen. Im Gegenteil, gerade der, der Jesus gehört, hat stärkere Verpflichtungen gegenüber seiner Familie als irgendjemand sonst. Lasst uns allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die durch den Glauben mit uns verbunden sind. Auch hier wieder. Der christliche Glaube führt nicht dazu, dass einem die Mitmenschen gleichgültig werden. Im Gegenteil. Gerade der, der sich intensiv mit Gott beschäftigt, hört von Gott den Befehl, tu deine Mitmenschen Gutes. Gerade der, der sich ganz Gott zuwendet, kann nicht bei Gott stehen bleiben, sondern wird von ihm in diese Welt zurückgeschickt, um hier für ihn tätig zu sein. Andere sollen durch ihn Gottes Liebe kennenlernen und fähig werden, gesunde Beziehungen aufzubauen, bei denen Gott aber die erste Geige spielt. Die Bindung an Christus macht nicht weltsüchtig und nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Ist das nicht erstaunlich? Zuerst sieht es so aus, als zerstöre Jesus die zwischenmenschlichen Beziehungen. Aber am Ende zeigt sich, Jesus liegt alles daran, tiefe, echte Beziehungen unter uns Menschen aufzubauen. Der Weg über Gott scheint zuerst ein Umweg zu sein, aber er ist die sicherste Garantie dafür, dass es zu neuen, festen, tiefen Verbindungen kommt. Das Schwert ist nötig, damit Frieden entsteht. Letztlich ist Jesus eben doch der Friedensstifter. Er hat nie ein anderes Ziel verfolgt als einen umfassenden Frieden in seiner Schöpfung. Und er kennt den richtigen Weg, der an dieses Ziel führt. Lasst mich noch einmal am Beispiel der Ehe veranschaulichen, wenn zwei sich richtig lieb haben, werden beide sich immer fragen, was kann ich tun, damit der andere es so richtig schön hat an meiner Seite. Und sie werden viele Antworten finden. Tüchtig verdienen, damit es keine Geldsorgen gibt. Zusammen Sport treiben, damit man gesund bleibt. Romantische Abende miteinander verbringen, damit ihre Liebe immer wieder neu auflebt. Freunde einladen und angeregte Gespräche führen, damit ihre Ehe im wahrsten Sinne des Wortes beziehungsreicher wird. Alles gute, sinnvolle Überlegungen und Pläne. Aber es gibt eine Frage, die wichtiger ist als alle anderen. Was kann ich dazu beitragen, dass meine Frau oder mein Mann Gott immer noch besser kennenlernt? Wie kann ich ihm oder ihr helfen, Jesus immer noch lieber zu gewinnen? Das scheint mir, ist aus der Sicht der Bibel die wichtigste Frage in der Ehe. Die Ehepartner können nichts Besseres für ihre Ehe tun, als wenn sie jeder für sich und beide gemeinsam ihre Beziehung zu Gott pflegen. Nichts verbindet so sehr miteinander wie die gemeinsame Beziehung zu Jesus. Hier liegt das Geheimnis einer guten Ehe. Man blickt sich nicht ständig gegenseitig in die Augen, sondern man blickt miteinander auf Gott. Wenn das Ehepaar gemeinsam für eine gute Beziehung zu Gott sorgt, sorgt Gott für eine gute Beziehung des Ehepaars zueinander. Ein Ehebund nach Gottes Plan ist letztlich kein bilaterales Abkommen, sondern ein Dreierbündnis. Und der Dritte im Bunde ist der Erste im Bund. Ein Mann liebt seine Frau dann am allermeisten, wenn Gott ihm noch lieber ist als sie. Eine Frau kann ihrem Mann keinen größeren Gefallen tun, als wenn Gott ihr noch wichtiger ist als er. Miteinander lieben sie Gott. Miteinander setzen sie sich für Gottes Sache ein und Gott sorgt dafür, dass es ihnen und ihrer Ehe gut geht. Zum Schluss noch einmal die Frage, was hat Jesus denn nun gebracht, das Schwert oder den Frieden? Das ist ungefähr dieselbe Frage wie, bringt mir ein Zahnarztbesuch Schmerzen oder Wohlbefinden? Unterm Strich und am Ende natürlich Wohlbefinden. Aber vorher muss ich einiges an Schmerzen in Kauf nehmen. Es geht nicht anders. Und wenn der Zahnarzt fair ist, wird er mich warnen, es wird ziemlich wehtun. Also, der Zahnarztbesuch bringt mir beides. Erst den Schmerz und dann das Wohlbefinden. Das eine ist das Mittel, das andere der Zweck. Vielleicht graut mir so vor dem Bohren, dass ich einfach nicht hingehe. Dann habe ich zwar für den Augenblick Ruhe, aber langfristig ein viel größeres Elend. Wenn mir das klar ist, beiße ich auf die Zähne oder vielmehr ich reiße den Mund auf und lasse mich behandeln. Es tut scheußlich weh, aber nachher habe ich dafür meinen Frieden. Es hat sich gelohnt. Warum tut ein Zahnarztbesuch weh? Weil meine Zähne krank sind. Wären sie gesund, dann wäre die Arztvisite das reinste Vergnügen, Wohlbefinden von Anfang bis Ende. Käme Jesus mit seinem Frieden in eine friedliche Welt, dann wäre alles von vornherein in Butter. Unsere Welt ist aber keine friedliche Welt. Wir liegen im Krieg miteinander, wir liegen im Krieg mit uns selbst, wir liegen im Krieg mit Gott, die Welt im Kriegszustand. Und nun kommt Jesus und erklärt dem Krieg den Krieg. Vielen passt das nicht, deshalb redet er vom Schwert. Der Frieden muss sich erst einmal durchsetzen, aber letztlich geht es Jesus nicht um den Kampf, es geht ihn um den Frieden. Und wir, die wir uns zu Jesus bekennen, müssen die Konflikte nicht fürchten. Wir dürfen nicht um des lieben Friedens willen auf eine klare Stellungnahme zu Jesus verzichten. Wir sollen das Schwert in Kauf nehmen. Auf lange Sicht dürfen wir mit echten Frieden rechnen, weil Jesus bei uns ist, der Friedefürst. Haben wir als Friedensstifter langfristig die allerbesten Erfolgsaussichten. Amen.